Ja, auch von mir noch einmal ganz herzlich willkommen. Es freut uns wirklich sehr, dass ihr da seid, dass ihr euch diese Zeit nehmt. Und unser Anliegen ist ja, dass das Ganze zum einen praktisch wird oder noch weiter praktisch wird und dass es einfach ja, hinausgetragen wird. Warum? Warum ist uns das so wichtig? Ich hörte vor kurzem Auslegungspredigt oder auslegende Verkündigung, dass das sowas, das hat der MacArthur entwickelt. Nein, das hat er nicht. Er hat dieses Thema eindeutig nochmal in den Fokus vieler Menschen gerückt und das ist auch sehr, sehr lobenswert. Und das, so in diesem Sinne wollen wir auch gemeinsam mit ihm da stehen und das tun. Es ist das biblische Prinzip. Das biblische Prinzip nicht nur für die Kanzel, wie wir von Wolfgang Nessvogel eben gehört haben, dafür auf jeden Fall auch ganz zentral. Aber für alle Aspekte von Gemeindeleben, Gemeindebau, Mission, Heiligung, wir werden uns das gleich nochmal anschauen im Rahmen des Vortrags. Das zentrale Problem, was wahrscheinlich zu allen Zeiten der Gemeinde Jesu vorlag, aber heute sich sehr zuspitzt, auch durch Mobilität, durch schnelle Kommunikation und so weiter, sodass auch die schlechten Dinge sich sehr schnell verbreiten, ist letztlich ein Mangel an Vertrauen in Gottes Wort. Wir können alle problematischen Strömungen innerhalb der evangelikalen Landschaft oder wenn wir es noch weiterfassen, innerhalb der christlichen Landschaft, alle problematischen Strömungen, alle Sekten, alle problematischen oder irren Lehren auf diesen Punkt zusammenfassen. Es geht immer um einen Mangel an Vertrauen in Gottes Wort. Egal, ob wir uns jetzt Dinge anschauen wie einen krassen Liberalismus und einen Relativismus. Gottes Wort wird an den Rand gedrängt oder völlig ignoriert, je nach Ausprägung. Und stattdessen wird dafür eingesetzt, das Ideal des Humanismus, des Zeitgeistes, der Psychologie, der Managementmethoden oder. Letztlich, Gottes Wort wird ersetzt oder ergänzt durch menschliche Ideen. Also was Gott uns da liefert, das gehört schon irgendwie dazu, aber wir haben ja auch Ideen und die sind wenigstens genauso gut, im Zweifel sogar besser. So wird es dann praktiziert, wenn auch nicht ausgesprochen. Das ist das Problem. Auf der anderen Seite haben wir dann, wenn wir das jetzt in ein politisches Muster stellen wollten, würden wir sagen, das ist sozusagen die linke Seite und auf der rechten Seite hätten wir dann im Negativsinne eine Gesetzlichkeit, einen Traditionalismus, der letztlich, obwohl er so ganz anders aussieht und, wie ich auch immer wieder höre, für sich ganz anders anfühlt, ist es letztlich genau das Gleiche. Weil auch dort Gottes Wort an den Rand gedrängt wird oder praktisch vielleicht sogar ganz ignoriert wird. Stattdessen haben wir unsere Erfahrungen, auch da geht es dann um Erfahrungen, unsere Tradition und. Also unseren christlichen Lifestyle, entweder in poppig und bunt oder in konservativ und zugeknöpft. Aber es geht nicht um Geschmacksfragen hierbei. Es geht halt auch nicht darum, wie wir unser Gemeindehaus streichen oder dekorieren. Das ist nicht das Thema dabei. Und ob wir lieber in Anzug und Krawatte in die Gemeinde kommen oder im Polohemd, das ist nicht das Entscheidende. Sondern es geht darum, steht in der Gemeinde und alle Arbeit, die sich aus dem Glauben heraus speist, steht Gott im Zentrum. Ist es theozentrisch? Und dann sind Gottes Maßstäbe, Gottes Reden, Gottes Anweisung, Gottes Warnung das Entscheidende, die Orientierung. Und deshalb ist auslegende Verkündigung notwendig. Um mal einen politisch schlecht besetzten Begriff hier zu benutzen, ist es nahezu alternativlos. Wir wissen, ja, es gibt Alternativen, aber es sind schlechte Alternativen. Es sind vor allem Alternativen, also wie gesagt, sei es die Tradition, sei es Kultur und Zeitgeist oder was auch immer, was ich stattdessen da reinsetze, was Gott verunehrt. Das ist erstmal das Gravierendste daran. Und was dann auch praktisch hier in dieser Welt sichtbar Schaden befördert. Also Schaden an der Gemeinde, Schaden an der Kinderarbeit, Schaden am praktischen Leben der Geschwister und auch von mir selbst natürlich. Und andersrum, wo auslegende Verkündigung, ich sage extra nicht Predigt, weil wir sonst diesen Kanzelblick nur haben und es geht ja um mehr, wo auslegende Verkündigung in Gemeinden als zentrales Prinzip aufgenommen wird, angenommen wird, bedeutet nicht nur sonntags auf der Kanzel und vielleicht noch in der Bibelstunde, sondern diese auslegende Verkündigung hat entsprechend Folgen. Wenn es um geistliche Entscheidungen geht, dann fragen wir aufgrund der auslegenden Verkündigung, was ist weise, was ist Gott wohlgefällig. Das bedeutet, durch auslegende Verkündigung, die aber auch angewandt wird, also dass nicht nur eine Kopfgeburt ist, verändert sich die ganze Gemeinde und gesundet. Und ich wage mal die steile These, es gibt wahrscheinlich nirgendwo hier in dieser Welt eine Gemeinde, die völlig durchgesundet ist. Also die sozusagen fertig ist, weil dann wäre die wahrscheinlich schon entrückt worden. Und es ist auch keine Gemeinde wahrscheinlich da, die nicht in der Gefahr steht, auf der einen oder anderen Seite vom Pferd zu fallen, wenn diese Verankerung an Gottes Wort außer Acht gelassen wird oder zur Seite gedrängt wird. Es ist ja normalerweise nicht so, dass man sagt, ab jetzt wollen wir jetzt nicht mehr auf Gottes Wort hören, sondern jetzt ist Psychologie und Managementmethoden hier angesagt oder Tradition. Das sagt ja keine Gemeinde so, sondern es ist ja ein Prozess. Und noch etwas vorweg, und ich werde nachher noch mal kurz darauf eingehen. Ich hatte gerade in letzter Zeit viele Gespräche mit Geschwistern aus verschiedensten Gemeinden und immer wieder habe ich gehört, ja, wir probieren das, aber wir als Einzelne in der Gemeinde. Also ich als Gemeindeglied, der auch regelmäßig auf der Kanzel ist oder in der Jugendstunde ein Thema und eine Andacht, Bibelarbeit hält, ich versuche das, aber die Gemeinde steht da nicht hinter. Das ist einerseits natürlich sehr erfreulich, dass man probiert, einfach mit seinen Möglichkeiten das zu befördern. Aber ich möchte wirklich auch ermutigen, versucht, wo ihr nicht selber in Leitungsverantwortung steht, versucht, das zu befördern. Sprecht mit eurer Gemeindeleitung. Begeistert sie mit Fakten, mit Gottes Wort selber dafür. Ich meine deutlich, wir brauchen nicht 1000 Spezialseminare und Superwochenenden oder sonst irgendwas zu allen möglichen Themen, sondern das ändert alles. Und zwar, wie gesagt, nicht, weil es irgendeine Methode ist von Person XY, sondern weil es das biblische Prinzip ist. Und das wollen wir uns jetzt in diesem ersten Referat auch zentral anschauen. Die Definition, die Dringlichkeit der Auslegungspredigt oder warum ist sie nötig? Wir klären einmal kurz, was ist auslegende Verkündigung? Auch das werden wir uns gleich nochmal etwas tiefergehender anschauen. Kurz gesagt, auslegende Verkündigung ist, egal in welchem Bereich wir verkündigen, also haben wir eben gehört, ob Familie, Jugendarbeit, Seniorenarbeit, Kanzel, wie auch immer, erklär deinen Zuhörern, was hier drin steht und was es bedeutet. Das ist auslegende Verkündigung. Ganz runtergebrochen, aber das ist der Kern. Alles andere darf das nur unterstreichen. Wir hören im zweiten Vortrag ja noch einiges von Wolfgang Nessvogel dazu, wo er das wirklich nochmal Stück für Stück auch deutlich macht, wie ist dieser Prozess. Aber das ist das Entscheidende. Also wo du eine Andacht hältst, eine Bibelarbeit, eine Predigt, wie auch immer das Ganze heißt, ein Thema, erkläre, was steht da drinne und was bedeutet es. Und wenn du Beispiele bringst, eine Begebenheit, eine Illustration, dann darf das nur das unterstreichen, was hier drin steht. Der Kontrast dazu ist, ich nenne es immer Storytelling. Wir nehmen einen Bibeltext und ich erzähle meine Geschichte oder eine Geschichte. Und wenn das im Fokus steht, dann hast du deinen Job nicht gemacht. Und das wollen wir natürlich vermeiden, das wollen wir unbedingt vermeiden. Wenn deine Geschichte den Inhalt hiervon unterstreicht, kann sie gut sein. Also, ihr habt das Paper, was in der Mappe liegt. So sieht es aus. Das soll uns helfen, dass wir zusammen Schritt für Schritt durchgehen können. Erst einmal die Frage, was ist die Schrift? Also, was ist die Bibel? Ganz zentral, die Bibel ist die Wahrheit. Wir finden verschiedene Zeugnisse in der Schrift selber, wo sie das über sich sagt. Und hier spricht Jesus im hochpriesterlichen Gebet, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist ganz wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein immer mehr entwickeln. Ja, das haben wir alle schon gehört und das würden wir doch sicher auch alle unterschreiben. Aber dass wir das im Blick haben, wo wir verkündigen, sollen wir die Wahrheit verkündigen. Und Gottes Wahrheit ist eine abgeschlossene Wahrheit. Es ist nicht, wir kennen das aus politischen Konzepten wie dem Sozialismus, Kommunismus, der ist ein menschliches Konzept, der so angelegt ist, es soll immer weiterentwickelt werden. Bei Gottes Wahrheit, bei Gottes Offenbarung ist das nicht so. Es ist abgeschlossen. Und nochmal, wir sollen nur dem Hörer es nahebringen, es weiter aufschließen, es verdeutlichen, es unterstreichen, es greifbar machen. Und zum anderen, es ist ein unglaubliches Geschenk, was wir bekommen und was wir dann auch weitergeben dürfen. Obwohl es ja nicht von uns ist. Das ist das Entscheidende. Wenn es von uns ist, also unsere Wahrheit, hat in der Verkündigung letztlich nichts zu suchen. Aber wir dürfen Gottes ewige Wahrheit begreifbarer machen. Das ist ja die Hoffnung. Deshalb stehen wir auf der Kanzel oder in der Jugendstunde oder in der Kinderstunde auch. Darum geht es ja. Das, was Gott sichtbar macht, dass der feste Boden, auf dem man stehen kann, die zuverlässigen Informationen, die Gott gibt und die ganzen Konsequenzen daraus, das ist das Beste, was wir den Menschen zu bieten haben. Das Beste. Noch gerade in der ganzen Diskussion um Sozialevangelium, Emerging Church und Co. Es wird dort getan, dass wenn das Beste, was wir den Menschen zu bieten hätten, Sozialarbeit wäre. Das ist es nicht. Manchmal ist Sozialarbeit in einem gewissen Umfang hilfreich, ja, das wissen wir. Also anderen etwas praktisch die Not lindern. Das ist auch ein biblischer Auftrag, aber nicht der zentrale. Sondern wenn ich jemand etwas zu essen gebe, der Hunger hat, ist das etwas Gutes. Erstmal grundsätzlich. Wenn ich jemand, der in irgendeiner anderen äußeren Not ist, Hilfe biete, ist das etwas Gutes, ja. Aber diese Not wird wiederkommen. Und vor allem eine viel größere Not ist damit überhaupt nicht angesprochen. Das ist, wenn ich jemand, der an einer schlimmen Krebserkrankung leidet, etwas gegen seinen Husten gebe. Und er sagt, danke, aber ich sage ihm nicht, was sein eigentliches Problem ist. Ich sage ihm nichts von der größten Katastrophe seines Lebens. Das ist lieblos letztlich. Wahrheit nicht weitergeben ist letztlich lieblos. Andersrum, die Wahrheit weitergeben ist ein ganz großes Vorrecht, was wir uns auch nicht verdienen konnten. Aber wir sollen dieses Vorrecht ehren, wie wir eben gehört haben, auch durch den ganzen Einsatz, aber vor allem durch die Wertschätzung. Und wenn wir dann noch überlegen, in unseren postmodernen Zeiten, inzwischen fragen Leute wieder mehr nach Wahrheit. Inzwischen ist es wieder auch wichtiger für Menschen, irgendwie Positionen zu finden. Wir können sagen, es geht hier nicht um eine Wahrheit für das Jahr 2018 speziell. Und 2019 gibt es eine andere, sondern eine zeitlose Wahrheit. Dieses Jahr gültig, nächstes Jahr gültig, in 50 Jahren gültig und vor 2000 Jahren auch gültig. Das ist nicht wie auf einem wackeligen Schiff, sondern das ist wie auf Fels gebaut. Das ist dauerhaft. Es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder ins Bewusstsein rufen, einander auch daran erinnern. Weil wenn wir das im Blick haben, stabilisiert uns das massiv in unserer Aufgabe. Egal an welchem Platz wir jetzt genau stehen. Die Schrift, die Bibel, ist Gottes Offenbarung. Wir können sagen, Gott, das unbekannte Wesen? Nein, weil Gott sich offenbart. Gott ist für uns geheimnisvoll, wenn wir nichts von ihm wissen. Und so offenbart sich Gott in einem Doppelweg, können wir sagen. Nämlich zum einen durch seine allgemeine Offenbarung. Und die ist natürlich nicht zu unterschätzen. Das lesen wir in Römer 1, wo es um den Zorn Gottes geht, wo wir genau diese Argumentation lesen, also ab Vers 18, dieser Abschnitt bis 32. Vers 19 lesen wir, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Deshalb ist Gott zornig. da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und sie erkennen Gott und beten alles andere an, Stock und Stein und Tier und Mensch, aber nicht den lebendigen Gott. Aber warum ist dieser Zorn so gerechtfertigt? Das macht es hier deutlich, weil Gott durch die Schöpfung zeigt, es gibt hier einen Schöpfer, der viel größer ist als du, der genial ist, der alles wunderbar gemacht hat. Und daraus kann und soll jeder Mensch erkennen durch Nachdenken, da gibt es einen Schöpfer, einen Designer, wie auch immer wir das nennen, und der verdient Ehre. Das ist die allgemeine Offenbarung. Da braucht keiner eine Bibel für. Aber die spezielle Offenbarung geht halt noch viel, viel weiter. Wir wissen ja nur ganz ungefähr etwas über diesen Schöpfer. Nur er ist groß und wunderbar und mächtig. Das sehen wir schon an der Schöpfung. Also, wie wir hier lesen, seine ewige Kraft und Gottheit. Davon erfahren wir etwas in der allgemeinen Offenbarung. Aber in der speziellen Offenbarung, in der Bibel, wir haben dieses Vorrecht, in einer Zeit zu leben, wo Gottes Offenbarung abgeschlossen ist. Wir wissen, wir haben die ganze Spezialoffenbarung von ihm. Sagt viel, viel mehr. Das, was wir an der Schöpfung nicht erkennen können alleine. Erstmal, wer ist Gott? Und da sehen wir, das sind im Prinzip wichtige Fragen auch für unsere Verkündigung immer wieder. Wer ist Gott? Es geht da um die, und damit zusammen auch, wie ist Gott und wie ist sein Wesen? Und wie ist Gottes Wille und wie ist Gottes Plan? Wir fassen das mal etwas zusammen. Also Theologie, die Lehre von Gott, das ist auch wichtig, das muss an erster Stelle stehen. Die Bibel ist nicht zuerst dafür da, dass wir uns besser verstehen. Das gehört unbedingt mit dazu. Das ist die Folge der Gotteserkenntnis. Aber die Gotteserkenntnis muss im Fokus sein. Weil es geht bei Gottes Offenbarung nicht zuerst um den Menschen, sondern zuerst um Gott. Und im Lichte Gottes erkennen wir dann und verstehen wir dann immer mehr auch über uns selber. Aber die Bibel ist nicht ein Selbsterfahrungshandbuch. Nicht ein Lern-dich-selbst-besser-kennen-Buch. Das ist nicht der Hauptfokus. Das ist eine Nebenlinie bzw. eine Folge dessen. Also, wie ist denn wirklich dieser Gott? Wie ist sein Wesen? Wie ist sein Wille? Was möchte er? Was hat er für einen Plan? Das sehen wir nicht in der Schöpfung. Man kann bestimmte Dinge erahnen. Aber hier haben wir es schwarz auf weiß, ganz konkret. Gott schließt sich selbst auf ein ganzes Stück. Gott, der so viel größer ist als wir selber, beugt sich herunter und macht sich erkennbar. Er spricht konkret zu uns Menschen und sagt, der bin ich. Ja, ich bin der, der ich alles gemacht hat, aber es ist noch viel, viel mehr. Ich mache noch viel, viel mehr. Und es ist wichtig, dass du mich kennst. Warum? Weil es die Bestimmung jedes Menschen ist, zur Ehre dieses lebendigen Gottes zu leben. Und nochmal, das ist viel besser als jede Art von laienpsychologischer Lebenshilfe, die wir sozusagen aus uns selbst irgendwie gebären können, zusammenbasteln können. Weil das ist halt unsere Menschenweisheit und wir wissen ja, wie lange die reicht. Wenn wir nur unsere eigene Lebensplanung überlegen, wo wir sie selbst in die Hand nehmen, dann merken wir ganz schnell, das ist so begrenzt. Und für den anderen funktioniert es überhaupt gar nicht. Und nächstes Jahr funktioniert es auch nicht mehr. Also, aber die dauerhafte Bestimmung für jeden Menschen lebt zur Ehre Gottes. Wie kannst du das? Ja, lern erstmal diesen Gott kennen. Das ist auslegende Verkündigung. Das ist ganz zentrale Botschaft. Ja, und daraus erklärt sich auch, wie ist der Mensch? Und wer ist der Mensch? Das deutlich wird, der Mensch ist das Geschöpf, er ist ebenbildlich geschaffen und er ist von Gott getrennt. Das biblische Menschenbild ist ganz, ganz wichtig und wir erleben überall erschreckenderweise, dass dieses Menschenbild relativiert wird. Der Mensch ist nicht krank in Sünde, er ist nicht beschädigt in Sünde, er ist tot in Sünde. Der natürliche Mensch, und zwar von Kindesbeinen, von Babybeinen an, können wir sagen, ist ein Gottesverachter. Das ist der Normalzustand. Und das ist wichtig, dass wir das im Bewusstsein haben, aber dass wir das auch in der Verkündigung berücksichtigen. Das ist wichtig. Die Bosheit des Menschen sollte einen Christen nie überraschen. Manchmal erschrecken, aber letztlich nie überraschen. Und dann der doppelte Ausgang der Geschichte. Also, kurz gesagt, die einen werden bei Gott sein und die anderen gehen in die Hölle. Gehen ewig verloren. Es gibt ein zu spät bei Gott. Es war wunderschön, wir hatten ein Zeltlager für Jungs und am Ende haben wir nochmal alle schnell gefragt, als die Eltern gerade in der Anfahrt waren, so, was war das Wichtigste, was du hier gelernt hast? Und der eine, wie man mit Messer umgeht. Das ist auch schön zu hören. Und einer aus einem eher nicht christlichen Elternhaus, der so im Gemeindeumfeld einer anderen Gemeinde sich bewegte, aber keine gläubigen Eltern hat, meinte, ich habe gelernt, bei Gott gibt es einen zu spät. Boah, dafür hat die Freizeit sich gelohnt. Wenn das die einzige Frucht war, das hat sich doch gelohnt. Was er damit macht, wissen wir noch nicht. Aber das war richtig schön. Aber das ist wichtig, dass wir auch deutlich machen, es gibt einen zu spät bei Gott. Und Gott liebt uns, aber Gott ist zornig, beides. Ja, und letztlich die Verlorenheit des Menschen aus seinem Gotteshass, aus seiner Gottesverachtung. Der Mensch geht verloren, dazu braucht er nichts weiter tun. Aber es gibt einen Ausweg. Gott hat seinen Sohn gesandt. Die Botschaft von Ostern, von Weihnachten und letztlich die Dauerbotschaft der Gemeinde. Das ist die Schrift. Gottes spezielle Offenbarung, die diese Spezialfragen, die so wichtig sind für jeden Menschen, klärt. Und warum, lass uns wirklich mal überlegen, warum sollten wir das ergänzen oder ersetzen? Was soll das bringen? Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir über solche Dinge immer wieder einmal nachdenken. Was können wir noch Besseres dazu tun? Nix, überhaupt nix. Das, was wir dazu tun, kann nur schlechter sein als diese wichtige Wahrheit. Die Schrift und Gottes Wort ist wirkungsmächtig. Johannes 1, Vers 3, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Das wird nochmal doppelt unterstrichen, kann man sagen. Also Gottes Wort ist folgenreich. Wie erschafft Gott die Welt? Er spricht und es wird. Es ist nicht so, er spricht und jemand macht es für ihn. Dadurch, dass er spricht, erschafft er. So mächtig ist Gottes Reden, Gottes Wort. Und die Schrift ist Gottes niedergeschriebenes Wort. Und 1. Korinther 1,18 sehen wir, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also das kräftige Wirken Gottes durch sein Wort. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Was ist die Quelle der Schrift? Klassische Stelle dazu, 2. Timotheus 3,16. Ich habe hier extra nur die ersten Worte benutzt. Lest den ganzen Zusammenhang und wir haben auch noch, kommen da später noch drauf zu sprechen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Mit aller Schrift ist die Heilige Schrift gemeint. Und wir haben das sicher schon gehört, dieser Begriff eingegeben bedeutet von Gott eingehaucht, also von seinem Geist eingegeben. Und eingehaucht, das kommt uns doch bekannt vor, der Odem des Lebens ist auch eingehaucht. Also Gott kommt dem Menschen ganz nah und haucht ihm das Leben ein in die Nase. Der lebendige Gott und sein Geschöpf, wow. Und sein Wort ist auch eingehaucht. Gott gebraucht reale Menschen und haucht ihnen sein Wort ein und sorgt dafür, dass es so niedergeschrieben wird, wie er es möchte. Und wir lesen Johannes 1,1, also einige Verse von dem, was wir eben gehört haben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Gott selbst ist die Quelle seines Wortes. Und wenn wir davon sprechen, ich darf mal ein paar Begriffe anführen, die manchmal floskelhaft gebraucht werden, aber doch sicher oft auch sehr, sehr aufrichtig gemeint sind. Hauptsache, Jesus ist bei uns in der Mitte. Wir müssen Jesus im Herzen haben. Und manchmal wird das dann als Gegenargument zur inhaltlichen Auseinandersetzung gebraucht. Ja, lass uns jetzt nicht weiter über die Details der Bibel reden. Hauptsache, wir haben Jesus im Herzen. Oh, das ist auf jeden Fall ein Missbrauch dieses Begriffs. Weil was bedeutet es, dass Jesus in der Gemeinde den ersten Platz hat, dass er im Zentrum steht, dass wir ihn im Herzen haben, dass er lebendig in uns ist? Ganz zentral, dass wir ihn kennenlernen und das tun. Versuchen, das so gut wie möglich umzusetzen, um ihn zu ehren. Das ist doch die Bedeutung dessen. Jesus im Herzen haben ist nicht ein Argument, inhaltliche Diskurse auszuklammern. Ganz im Gegenteil. Wenn es darum geht, was hat Gott uns zu sagen, was hat Jesus uns zu sagen und wie können wir das umsetzen, dann sollen wir uns nicht dauernd streiten. Wir sollen rücksichtsvoll sein. Ja, unbedingt. Wir sollen liebevoll miteinander umgehen. Aber im Zweifelsfall, ich bringe das mal auf etwas zugespitzt, Wahrheit vor Beziehung. Und letztlich führt uns die Wahrheit aber auch dazu, dass wir die Beziehung nicht wegwerfen, dass wir sie nicht kaputt machen, dass wir nicht auf den anderen einknüppeln und wenn wir es doch getan haben, dass wir ihm nachgehen und sagen, so überzeugt ich doch in der Sache bin, tut es mir leid um die Form, wie ich mit dir umgegangen bin. Wie können wir Gott mehr ehren, als wenn wir das, was von ihm kommt, in den Mittelpunkt stellen, in alle Bereiche der Gemeinde und Mission und unseres Lebens möglichst? Das Verhältnis von Jesus zur Schrift, nur zwei Beispiele dazu, ist absolut eindeutig. Johannes 1,1, wir haben eben den ersten Teil gelesen. Und das Wort war Gott. Gott identifiziert sich völlig mit seinem Wort. Das ist so ähnlich wie Saulus von Tarsus gefragt wird, als er vor Damaskus in die Knie gehen muss: Was verfolgst du mich? Und wenn wir überlegen, Moment, der hat doch die Gemeinde verfolgt. Ja, er stellt sich hundertprozentig hinter seine Gemeinde und identifiziert sich mit ihr. Und so tut er es auch mit seinem Wort. Es gab vor einigen Jahren diesen unsäglichen Artikel Jesus treu oder bibeltreu in dem Aufatmen-Magazin. Und es hat viele Christen in schlechter Art und Weise beeinflusst. Welchem Jesus will ich denn treu sein? Woher kenne ich den denn? Mein Fantasie- und Visionen-Jesus oder den Jesus, der sich in seinem Wort vorstellt? Das kann ich niemals gegeneinander ausspielen, weil Jesus sagt, ich bin das Wort. Und das sehen wir in Offenbarung 19, Vers 13 auch nochmal. Sein Name heißt das Wort Gottes. Kein Blatt Papier geht dazwischen. Die Schrift ist nicht verkopft, ist auch nicht bloße Theorie. Auch das ist etwas, was man immer wieder hört. Wir müssen irgendwie auch mal so praktisch leben. Da können wir uns jetzt nicht mit Theologie aufhalten. 1:1. Ja, was lebst du denn praktisch, wenn du die Wegweiser nicht anguckst? Ja, natürlich, es darf nicht in der Theorie bleiben. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Eine Verkündigung darf nicht im Kopf bleiben. Das ist unsere Verantwortung als Verkündiger und Prediger. Sorgt dafür, dass der Inhalt dessen, was hier geschrieben steht, ins Ohr kommt und möglichst im Kopf landet. Und ab da an müssen wir abgeben und dafür beten, dass Gott dafür sorgt, dass es im Herz landet. Aber da müssen wir auch immer wieder in der Verkündigung das deutlich machen. Gottes Wort muss Folgen haben. Letztlich müssen wir sagen, wenn du nach der Predigt nach Hause gehst und es verändert sich bei dir nichts, ist irgendwas schiefgelaufen. Dann ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder du wirst bestärkt in etwas oder du wirst korrigiert in etwas. Du wirst aufgerufen zu etwas. Du bekommst eine neue Perspektive oder eine alte wieder gerade gerückt. Es gibt immer was zu tun. Eine Verkündigung, in welcher Form auch immer, die keine Folgen hat, da ist entweder etwas bei der Verkündigung schiefgelaufen oder beim Empfänger schiefgelaufen. Nicht bei der Quelle, wo es herkommt. Da sicher nicht. In Nehemia 8, Vers 12 sehen wir ein wunderschönes Beispiel, ein Paradebeispiel, könnte man sagen, wie es sein sollte. Sie hören vorher klare Verkündigung. Wir schauen uns den Text gleich auch nochmal an, kurz. Das Volk Israel nach dem Mauerbau von Jerusalem. Sie rufen Esra und sagen: Esra, hol die Bibel. Und dann liest er aus der Bibel und er verkündigt und wird unterstützt von den Leviten. Und dann, kurz danach, lesen wir Folgendes. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Das ist das, was wir uns wünschen. Also sie haben verstanden, sie machen jetzt was. Und zwar das, was gelehrt wurde. Sie denken auch drüber nach und prüfen das und sagen, los geht's. Nicht für nächstes Jahr machen wir mal einen Plan, dass wir das mal umsetzen sollten. Jetzt geht es los. Ich sage ganz gern, Sonntagnachmittags hat kein Christ Langeweile. Weil er ist beschäftigt mit dem, was er morgens gehört hat, nochmal zu überlegen, vielleicht auch zusammen darüber zu sprechen, das zu prüfen und dann zu gucken, wie geht es jetzt los. In 2. Timotheus 3,16, wir haben ja den ersten Teil eben schon gelesen, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Alle Schrift ist nützlich, könnten wir auch sagen. Also wir können sagen, praktisch ist dazu gemacht, dass sie uns in Bewegung bringt, dass sie angewandt wird. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir vor allem erklären, was steht hier, was bedeutet das, aber auch immer mitgeben, und zwar entsprechend dem Inhalt, was gibt es jetzt zu tun? Dass wir Anwendungen mitgeben, dass wir versuchen, so treu wie möglich, und da müssen wir selbstkritisch sein, den Menschen zu sagen, das, was du gehört hast, hat jetzt für dich Folgen. Für dich als Familie, für dich als Eltern, für dich als Alleinstehenden, für dich als Jugendlichen, für dich als Kind, für dich als Senior. Wir können nicht alles abdecken, aber das muss die Stoßrichtung sein. Also und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir sehen, es geht immer darum, dass hier Baustellen aufgemacht werden. Oh, zur Selbstbestätigung, zur Beruhigung. Das lesen wir nicht. Nein, immer Veränderungsprozesse, um die es geht. Und wozu? Und das sollten wir uns ganz dick markern. Diesen Abschnitt sollten wir sowieso dick markern in unserer Bibel. Damit der Mensch Gottes, also die Geretteten, die Erlösten, die Heiligen, ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also alles, was das noch ergänzt, können wir uns sparen. Wie viel seltsame Seminare, Kurse und sonst was werden angeboten? Das ist die Vollausrüstung. Nein, keine zweite, dritte, fünfte Erfahrung. Kein Superseminar, sondern das ist der Kern. Gottes Wort angewandt ist die Vollausrüstung, um all das zu tun, was Gott ehrt. In Hebräer 4, ganz klassische Stelle, ganz oft zitiert, schauen wir uns noch einmal an. Denn das Wort Gottes ist lebendig, also nicht blanke Theorie, und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also, es ist lebendig, und was bringt uns dieses Bild näher? Lebendig. Es ist und bringt in Bewegung. Es ist mit Wachstum verbunden. Das, was lebt, das wächst und bewegt sich. Und so ist Gottes Wort, das ist ein Bild. Und es ist wirksam. Also nochmal dazu, wenn ich nach Hause gehe und sage, ja, auch das war ganz nett, oder es war halt nicht so nett, und ich beschäftige mich halt so mit meinem Alltagskram, gehe halt mein Auto schrauben und mache wieder Leben 0815, dann ist was schiefgelaufen. Vielleicht ist mein Fokus einfach verrückt, weil es soll wirken. Und es ist ja nicht so, dass Gott auf unser Einverständnis angewiesen wäre, aber er möchte, dass wir bewusst sagen, ja Herr, ich habe es vielleicht noch nicht kapiert, es war eine schöne Predigt oder eine schöne Bibelstunde, aber was soll jetzt passieren? Bitte hilf mir auf die Sprünge. Ich möchte, dass dein Reden wirksam ist. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Es bleibt nicht an der Oberfläche. Es dringt ein. Gottes Wort und auch die Verkündigung von Gottes Wort darf nicht oberflächlich bleiben. Und deshalb müssen wir auch da weiter verkündigen, wo es weh tut. Wir sollen Leute nicht anpredigen. Ich hoffe, das wissen wir alle. Und so, oh, endlich habe ich mal Bibeltext, da kann ich Bruder XY mal von der Kanzel einen mitgeben. Und wenn wir fortlaufende, auslegende Verkündigungen machen, also Vers für Vers, durch große Abschnitte oder durch ganze Bücher, dann sind die Chancen schon mal arg reduziert, dass uns das unterstellt wird und hoffentlich auch, dass wir das tun. Denn ohne unsere psychologischen Tricks geht Gottes Wort auch dahin, ja, wie chirurgischer Stahl, könnten wir sagen, und macht das auf, was wir gerne so verschlossen halten, weil das die Baustellen sind, die wir nicht so gerne mögen. Aber das sind ja meist die dringendsten. Ihr kennt das Zahnarzt-Syndrom. Ja, es ist klug, dahin zu gehen, aber eigentlich ist niemand heiß drauf, da zu sein. So, und in diesem Sinne, nur viel entscheidender als ein fauler oder reparierter Zahn, ist es hier. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Auch eine Phrase geradezu, die man wieder hört. Als Christen haben wir doch den Heiligen Geist, da wissen wir doch, was richtig ist. Ja, dann können wir die Verkündigung auf jeden Fall beenden, würde ich sagen, wenn das automatisch so ist. Da steckt natürlich ein ganz großer Batzen Wahrheit drin, das ist richtig, natürlich. Aber wir brauchen permanent diesen Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens in Gottes Wort. Das, was ein Christ gut findet oder wofür er sich begeistert, ist dadurch nicht automatisch richtig oder gut. Als Christen können wir deftig verführt werden, heftig desorientiert werden. Das ist ja eines der größten Probleme der Christenheit hier auf Erden. Und Gottes Wort wiederum richtet unsere Gedanken und Gesinnungen des Herzens, sortiert das Ganze durch, korrigiert uns und spricht halt so in unser Leben hinein und sagt, ja, das ist dir ganz angenehm oder das gefällt dir sehr gut, aber das gefällt deinem Fleisch. Das ist nicht der neue Mensch, der hier jubelt, sondern das ist dein Fleisch. Und das ist wichtig. Und deshalb ist es wichtig, wie gesagt, dass wir, wo es irgendwie möglich ist, fortlaufend verkündigen. Dass wir nicht unsere persönlichen Lieblingshäppchen immer raussuchen. Das ist der Vorteil eines Gastpredigers, dann darf man sich mal Häppchen raussuchen. Aber dass wir versuchen, fortlaufend zu verkündigen, damit wir, das werden wir gleich noch sehen, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen und dann auch dahin gehen, wo es wehtut. Andersrum, wie gesagt, wenn wir uns immer aussuchen, suchen wir uns vielleicht gerade aus, dass wir immer nur dahin gehen, wo es bestimmten Leuten wehtut. Und das ist auch nicht weise. Was ist der Auftrag der Christen oder die Aufträge, könnte man sagen? Ich habe das hier einmal zusammengefasst in drei Kernpunkten. Mission, also Mission und Evangelisation, der Bau der Gemeinde und das Persönliche, die Heiligung, das Wachstum, die Reife im Glauben. Das sind unsere Kernaufträge für jeden Christen. Woher wissen wir von diesen Aufträgen? Also ist das irgendwie unsere Meinung oder ist das halt eine Tradition, die überliefert ist? Nein. Also ich hoffe, beides stimmt trotzdem, aber das ist nicht das Entscheidende. Da sollten wir uns nicht drauf verlassen, wenn es nur so wäre. Wir wissen das aus Gottes Wort, das wissen wir aus der Schrift. Und deshalb brauchen wir auch die Schrift, um zu erfahren, wie wir diese Aufträge erfüllen. Also wie funktioniert in Anführungszeichen Mission und Evangelisation? Wie machen wir das? Und wo sind auch Stoppschilder, wo sind Leitplanken? Wir wissen, dass in Gottes Wort gibt es nicht ein Buch, da steht drin, wie geht Mission? Wie so ein Backrezept. Sondern Gott möchte, dass wir nachfragen. Dass, dass wir nicht nur zu dem Thema, aber auch zu dem Thema von Mission Evangelisation die zeitlose Wahrheit suchen, die roten Fäden suchen, Gottes Prinzipien untersuchen und prüfen, ist diese oder jene Methode etwas, was Gott ehrt oder nicht? Also klassisches Beispiel, ehrt es Gott, wenn wir als jonglierende Clowns das Evangelium verkündigen? Wenn wir uns die Botschaft und den Sender anschauen, werden wir hoffentlich ganz große Fragezeichen dazu haben, ob wir Gott und sein Wort damit ehren können, dass wir als Komiker auftreten mit dieser Botschaft, indem wir eine große Bühnenshow machen. Das steht nicht in Gottes Wort, du darfst keine große Bühnenshow machen, wenn du missionierst. Steht da nicht drin, nein. Ganz klar. Aber wir schauen, was für Beispiele für Mission und Evangelisation sehen wir dort? Und wieder die Fragen, die wir hier ganz vorne auf dem Zettel haben. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Wie ist sein Wesen? Wie ist sein Wille? Was ehrt ihn? Und die Frage ist nicht, bei der Mission wie auch bei allen anderen Fragen, die Frage ist nicht, dürfen wir das? Ist das erlaubt? Sondern ehrt es Gott? Warum sollten wir das machen? Nicht, warum sollten wir das nicht machen? Bei so vielen Themen, lasst uns öfter fragen, warum sollten wir das machen? Auch wenn es uns sympathisch ist. Warum sollten wir das machen? Ehrt es Gott? Warum glaube ich, dass es Gott ehrt? Ja, der Heilige Geist hat mir so aufs Herz gelegt. Nein, zeig mal auf, warum du überzeugt bist, dass wir Gott damit ehren. Wie bringen wir Menschen diese lebensrettende Botschaft? Wie bringen wir Höllenkandidaten die Botschaft von Golgatha und vom Himmel? Und auch da sehen wir in Gottes Wort, der Gesamtzusammenhang ist wichtig. Wir sehen auch, Beispiel, das werden wir uns nächsten Mittwoch in der Bibelstunde bei uns anschauen, da wir einen Missionsbericht, einen Missionsvorbericht hören, wenn wir uns anschauen, Beispiele aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 7 und Apostelgeschichte 17. Da haben wir einmal den Hintergrund, Menschen, die die Bibel kennen, von Kindesbeinen an, die ganz anders in die Verantwortung genommen werden müssen, weil sie damit aufgewachsen sind, weil sie das alles aufgeschlossen bekommen haben. Und auf der anderen Seite, Apostelgeschichte 17, da sind Menschen, die wissen überhaupt gar nichts von der Bibel. Es ist die gleiche Botschaft, die ankommen muss. Aber Gott zeigt uns auf, die einen musst du in die Verantwortung nehmen, in dem Sinne, du weißt das alles, ich erinnere dich nochmal dran. Handel danach, folge dem. Ruf Gott an. Bitte ihn um ein neues Leben. Du weißt das doch alles. Und bei den anderen, erklär ihn erstmal, wer ist der Mensch? Oder vor allem, wer ist Gott? Was ist das Problem? Und es ist egal, ob du das glauben willst oder nicht. Du stehst irgendwann vor dem lebendigen Gott. Da kommst du nicht dran vorbei. Also wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Botschaft in der Mission Evangelisation ist eben nicht einfach, Jesus liebt dich. Ich war auf einem Konzert einer populären Worship-Gruppe vor vielen Jahren. Und da gab es dann irgendwann die Botschaft, die Message. Und die war, Jesus ist eine wunderbare Ergänzung für dein Leben. Und das, was dir fehlt, bringt Jesus dir mit. Super. Das ist die Botschaft eines Personal Coaches vielleicht. Einer esoterischen Lebensberatung. Aber das ist nicht die Missionsbotschaft aus Gottes Wort. So ein ganz kleines Randhäppchen, wenn überhaupt, mit viel gutem Willen. Deshalb ist wichtig, die Schrift studieren für die Mission. Wie werden Tote lebendig? Römer 10, 17 können bei uns die Kinder inzwischen hoch und runter singen. Aber wahrscheinlich auch, wenn wir die nachts um 4 aus dem Bett schmeißen. Der Glaube kommt aus der Predigt, oder aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Gott sagt eben nicht, die Menschen werden sich bekehren, wenn du dein Glaubenszeugnis erzählst. Die Menschen werden sich bekehren, wenn du ein schönes Lied singst. Ja, Gott kann alles gebrauchen und Gott kann sowieso alles, weil er ist Gott. Aber Gott macht sich verbindlich, nicht, dass er es müsste, aber er macht es und sagt, ich mache Tote lebendig durch die Verkündigung meines Wortes. Dadurch, dass ihnen mein Wort erklärt und nahegebracht wird. Nicht automatisch, wir haben auch kein Backrezept in dem Sinne, Gott wirkt souverän mit seinem Geist. Aber wir sehen das an dem Gleichnis von dem Seemann, reich ausstreuen. Reich ausstreuen. Und wo Gott es wachsen lässt, das entscheidet er. Aber reich ausstreuen und erklär ihm Gottes Wort. Die Menschen bekehren sich auch nicht durch unsere Sozialarbeit. Nein, das tun sie nicht. Die kann vielleicht hilfreich sein, um ins Gespräch zu kommen mitunter. Ja, das mag sein. Aber vielleicht überdeckt sie auch unsere Verkündigung. Und dann sollten wir das dringend prüfen. In Epheser 1,3 lesen wir, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wieder dieses Grundprinzip. Also wir bekehren nicht Menschen durch die Verkündigung. Da müssen wir dringend demütig werden, wenn wir das noch im Hinterkopf haben. Wir bekehren niemand. Aber Gott gefällt es, unsere Verkündigung zu gebrauchen, wo wir wirklich sein Wort verkündigen. Wie gesagt, wenn wir wieder bei Psychologie und sonst was sind, dann brauchen wir nicht erwarten, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir im Zentrum unser Lebens- und Bekehrungszeugnis haben, brauchen wir nicht erwarten, dass Menschen dadurch zum Glauben kommen. Dafür gibt es keine Verheißung. Kolosser 1,5, noch so ein Beispiel. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Ihr habt es vorher gehört und dann hat Gott es möglich gemacht, dass ihr es ergreifen konntet. 1. Thessaloniker 1, Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. Ganz klar, der Heilige Geist ist notwendig, damit es im Herzen ankommt. Aber ihr habt das Wort aufgenommen. Also, ihr habt es gehört und getan. Darum geht es. 2. Timotheus 3,15, wo Paulus an Timotheus schreibt, vor dieser berühmten Stelle, die wir uns eben angeschaut haben. Und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Also, die Schriften, also die Bibel, soweit sie damals schon vorlag, kennst du von Kindesbeinen an und die haben die Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben. Und hier sehen wir ein ganz wichtiges Prinzip, was Gott gebraucht. Gott appelliert nicht zuerst an unsere Emotionen. Und dann, wenn das so wäre, wenn das Gottes Weg wäre, dann sollten wir unsere Zuhörer möglichst gut psychologisch manipulieren und Stimmung machen. Das macht Gott eben aber nicht. Sondern Gottes Zielrichtung ist immer zuerst der Verstand. Wie gesagt, wenn es im Verstand bleibt, dann bleibt es eine Kopfgeburt. Es braucht Heiligen Geist, es braucht Gottes Wirken, damit es lebendig wird, ins Herz geht. Aber es soll bei uns Klick machen. Ja, auch wenn wir uns bekehren dürfen, haben wir ja noch nicht alles verstanden. Aber das ist immer die Zielrichtung von Gott. Er möchte, dass wir verstehen, und das ist in der Mission ganz entscheidend. Menschen können sich nicht zu irgendwas bekehren. Das funktioniert nicht. Sie können sich ja nicht bekehren zu dem Ruf, Jesus hat dich lieb. Ja, meine Eltern haben mich auch lieb, meine Freundin hat mich auch lieb, super Sache, Jesus hat mich auch noch lieb. Das ist ja nicht die Botschaft, sondern erklär ihnen, worum es geht. Und Jakobus 1, Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Wir können noch viele weitere Stellen anführen, das ist nur exemplarisch. In der Mission, was müssen wir da tun? Sorgt dafür, dass den Leuten Gottes Wort erklärt wird. Sorgt dafür. Und zugespitzt im Evangelium. Also der Kern des Evangeliums, Lukas 24 könnten wir jetzt aufschlagen, aber wir kennen das ja sicher alle auswendig. Was soll verkündigt werden in seinem Namen? Buße und Vergebung der Sünden. Müssen wir erstmal klären, warum braucht es Buße? Was ist das Problem? Kehr um und deine Sünden können dir vergeben werden, wenn du vor Gott die Waffen streichst. Und sagst, ja, genau so einer bin ich. Ich bin so ein Römer 3-Typ. So einer bin ich, in dem nichts Gutes ist. Der keine Gottesfurcht hat. Genau so einer ist es. Ich möchte ein anderer werden. Bitte, mach das. Du kannst das machen. Das ist das Evangelium, ganz arg zusammengefasst. Und das müssen wir den Leuten erklären. Mit alles andere, was das ersetzen soll. Letztlich, das ist schön, wenn wir eine evangelistische Veranstaltung haben, wir machen die Räume schön und es gibt hinterher noch eine Kleinigkeit zu essen oder so. Das ist alles gut gemeint. Aber das ist nie im Zentrum. Wir können ins letzte Kellerloch einladen, wenn wir nichts anderes haben. Oder auch gar nicht einladen. Wir können es in unser Wohnzimmer einladen. Wir können es auf der Straße klären. Das ganze Äußerliche ist nicht entscheidend. Sondern das, erklär ihnen, was Gott zu sagen hat. So, dass sie es möglichst gut verstehen können. Ja, dann Gemeindebau. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Also Kolosser 1,18 habe ich hier beispielhaft angeführt. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Bräutigam seiner Braut der Gemeinde. Er ist der Kopf, also Haupt bedeutet einfach nur Kopf. Ich setze gerne dieses Wort ein, weil es uns geläufiger ist. Wenn der Kopf nicht an der richtigen Stelle sitzt, an einem Körper, was ist dann? Totes Fleisch. Wenn der Kopf nicht auf den Schultern sitzt, ist es nur totes Fleisch. Es ist nicht lebendig. Wenn der Kopf an der richtigen Stelle sitzt, ist das schon eine gute Grundvoraussetzung, dass der Leib lebendig ist. Und das heißt, eine Gemeinde kann ganz lebendig aussehen, wenn Jesus nicht der Kopf des Ganzen ist. Und damit, das haben wir eben gesehen, sein Wort, sein Reden, sein Wille, dann ist es letztlich totes Fleisch. Dann ist es ein Religionsclub oder so. Aber das macht den entscheidenden Unterschied. Und alle Fragen im Gemeindeleben kriegen wir geklärt durch Gottes Wort. Auch da, wir finden zu jedem Thema ein Spezialkapitel. Manchmal müssen wir wirklich die großen Zusammenhänge suchen. Das ist, haben wir eben schon gehört, nicht nur auf der Kanzel, ist es Arbeit. Wenn wir in Leitungsverantwortung sind, für eine Gemeinde oder für einen Jugendkreis oder einen Seniorenkreis oder was auch immer, einen Hauskreis, dann müssen wir gucken, was sagt Gott dazu? Was sagt Gottes Wesen vielleicht darüber? Dass wir sehen, das Gemeindeleben. Was steht im Zentrum jeder Gemeindeveranstaltung? Auslegende Verkündigung. Dürfen wir noch was anderes machen? Ja, das dürfen wir. Aber im Zentrum, egal ob meine Besucher oder die, für die ich Verantwortung habe, 3 Jahre alt sind oder 93. Die Verkündigung der Wahrheit muss einen zentralen Platz haben. Ich war vor vielen Jahren in einem Jugendkreis heimisch. Da gab es eine Regel, du darfst Jugendthema über alles machen, außer über 15 Minuten. Weil wir brauchen die anderen 2 Stunden, um zum Bowling zu fahren und Basketball zu spielen. Also alles Sachen, die jetzt nicht böse sind, Pizza zu essen. Das ist alles nett und okay und das kann man auch gerne 2 Stunden machen. Aber das Thema war halt so das notwendige Übel. Da muss man halt so durch und manche kamen auch erst nach dem Thema, ganz bewusst. Da läuft was schief. Da läuft gewaltig was schief. Wie wachsen Christen im Glauben? Also die ganze Frage von Heiligung, Wachstum, Reife. Psalm 119, der ganz berühmte Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wenn ich Gott meinen Herrn nennen kann, dann zeigt er mir, wo es lang geht. Er zeigt mir die nächsten Schritte. Er bringt Licht in das Dunkle, wie es weitergeht. Oder in Hebräer 5, diese scharfe Ermahnung des Hebräerbriefschreibers. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Er sagt, ihr müsstet eigentlich schon reife Christen sein in der Kenntnis. Aber wir machen jetzt hier so die Basislektionen nochmal. Und da läuft was schief. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Und das ist ein hartes Wort, aber das ist auch einfach eine wichtige Diagnose. Und so müssen wir auch die Bereiche, in denen wir Verantwortung haben, in diesem Sinne prüfen. Und wir kennen das sehr gut, denke ich, wenn wir die Warum-Fragen stellen. Also wenn ihr, ich sag mal, in eurem Jugendkreis oder im Hauskreis fragt, ist das oder das richtig? Was lehrt die Bibel da und da drüber? Und wenn keiner eine Antwort geben kann, sagt, oh, alles klar, hier haben wir auf jeden Fall eine große, dicke Baustelle. Müssen wir angehen. Und wenn Leute sagen können, ja, die Bibel sagt doch das und das, dann sagt, warum? Wie kommst du darauf, dass das richtig ist? Wo steht das? Zumindest ungefähr, wenigstens das. Wie kommst du darauf, dass der Mensch zum Beispiel beschädigt ist in Sünde. Warum glaubst du, der Mensch ist nicht tot in Sünden? Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit einer sehr engagierten Katholikin, die sehr begeistert war von christlicher Psychotherapie. Wie kommst du da drauf, dass Psychotherapie irgendetwas zu bieten hat, was eine Lösung ist oder eine tatsächliche Hilfe? Ja, weil der Mensch ist ja beschädigt und der braucht ja einfach Hilfe. Und da schenkt Gott uns Möglichkeiten wie die Psychotherapie. Ja, aber der Mensch ist doch nicht beschädigt, der ist tot in Sünde, der ist kaputt. Der ist völlig gegen Gott. Ja, wie kommst du denn da drauf? Die schreibt gerade an ihrer katholischen Doktorarbeit, die Dame. Also wirklich eine schlaue Frau, eine menschlich schlaue Frau. Wirklich belesen. Und habe ich ihr Römer 3 ab Vers 10 gezeigt. Das habe ich noch nie gelesen. Habe ich Psalm 14 gezeigt. Ich glaube, so hart meint Gott das nicht. Also, war eine spannende Diskussion. Aber das ist die Frage nach, warum, wie kommst du da drauf? Ja, also ich habe... Oder die Diskussion, ich habe gesehen, Person XY ist abgefallen. Okay, wo findest du es in der Schrift? Wir wissen, das ist eine Sache, wo es durchaus Diskussionen unter Christen gibt. Aber es ist wichtig, dass wir diese Diskussion auf Basis der Bibel machen, nicht aufgrund unserer Erfahrungen. Meine Erfahrung sagt, deshalb muss das so sein. Ja, die Bibel sagt, und ich sehe das nochmal unterstrichen von dieser oder jenen Erfahrung. Okay. Aber hier ist der Kern. Wie werden Christen reif? Wie werden sie erwachsen? Wie werden wir zubereitet? Dadurch, dass wir sein Wort besser verstehen und anwenden. Das ist der Kern. Was und wie soll verkündigt werden? Können wir uns einfach zwei Verse anschauen? Wir würden viele, viele andere finden. Aber beide machen das so deutlich. Im einen sagt der Apostel in Apostelgeschichte 20, 27, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe es eben ja schon angerissen. Das ist entscheidend, dass wir nicht selektiv unsere Lieblingsstellen raussuchen. Ich weiß, wie groß die Versuchung ist. Sondern, dass wir den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das können wir nicht in einer Predigt oder in einer Bibelstunde machen. Das funktioniert nicht und das überfordert jeden Zuhörer, das wissen wir. Aber dass wir das im Blick haben. Und wie geht das am besten? Nochmal. Gott offenbart sich nicht wie der Allah des Koran in einzelnen Aussprüchen. Also ein Weisheitssatz, noch ein Weisheitssatz. Sondern er offenbart sich in verschiedenen Textgattungen, in einer Chronologie, also in einem Ablauf, in zusammenhängenden Texten. Wir haben Spezialgut wie das Buch der Sprüche oder wir haben poetische Texte wie die Psalmen. Aber auch die Psalmen haben einen chronologischen Aufbau. Das Wort, was für Wort steht in Johannes 1 und für Gottes Wort, das ist Logos. Das bedeutet, ja, Schrift und Wort zum einen, es bedeutet aber auch Ordnung, Systematik. Und so offenbart sich Gott. Es sind nicht einfach einzelne Gedanken Gottes, die zusammengekippt sind in einem Buch, sondern aufbauend, zusammenhängend. Wir kennen dieses Bild, die Bibel ist Gottes Brief an dich. Es gab so evangelistische Traktate, ist ein guter Grundansatz. Aber wenn die Bibel Gottes Brief an uns ist, dann sollten wir auch wie mit einem Brief damit umgehen. Also, wenn du mir einen Brief schreibst, also einen langen, langen, langen Brief, nicht so ein Zweizeiler, nicht ein SMS, sondern so einen langen Brief, und du sagst, sag den anderen um dich herum, was ich geschrieben habe. Dann wäre es doch eine Frechheit, wenn ich den 195. Satz herausnehme, den Rest nicht erwähne, auch den Zusammenhang nicht, und sage, das hat er gesagt, das hat er geschrieben. Dann reiße ich das aus dem Zusammenhang. Dann gehe ich respektlos um mit dem Auftrag, den du mir gibst. Wenn ich den 195. Satz jetzt besonders erkläre, dann muss ich den Zusammenhang deutlich machen. Wie gesagt, Wolfgang Neusvogel wird gleich noch einiges dazu sagen. den Kontext. In welcher Art hast du das geschrieben? Ist das vielleicht ein Bild, ein Vergleich, eine Negation? Ist das ein Stück Poesie, was du mir gibst? Ist das ein Bericht? Das ist wichtig. Und was sagst du an anderen Stellen dazu? Sonst zerpflücke ich deine Botschaft. Und das dürfen wir auf keinen Fall machen. Der ganze Ratschluss heißt, auch wenn du nicht die ganze Bibel predigen kannst, an einer Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr, das ist, denke ich, unmöglich. Ein ganzes Leben reicht eigentlich schon nicht dafür. Aber mach immer die großen Linien deutlich. Du musst die Bibel immer mehr kennenlernen, damit du die großen Zusammenhänge deutlich machst. Wenn du nur einen einzelnen Vers nimmst und den Rest nicht kennst, ist das Potenzial groß, zum einen, dass du die Leute verwirrst, dass du falsche Dinge ihnen beibringst, und so sind eigentlich alle christlichen Sekten entstanden. Basierend darauf, dass man sich bestimmte Bibelteile nimmt, die anderen ignoriert, den Zusammenhang ignoriert und darauf seine Lehre baut. Und Vorsicht, wenn ihr sowas feststellt in eurem Umfeld, Warnung. Wenn es nur noch um Israel und um die Offenbarung geht, das sind beides wichtige Themen der Bibel, das wissen wir, dann merken wir, kommen in ein Ungleichgewicht. Wir müssen den ganzen Ratschluss Gottes berücksichtigen und weitergeben. Und was ist Predigt? Ich bin nahezu verliebt in diese Definition aus Nehemia 8,8, weil sie so schön deutlich macht, und das in einem Erzähltext, also in einem Narrativtext. Ich hatte eben den Zusammenhang gesagt, Mauerbau, das Volk Israel kommt zusammen, sagt, Esra, hol die Bibel, und er liest und predigt dann. Und wie geht das? Er und die Leviten? Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes, also der Bibel, wie sie vorlag, deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Daran könnt ihr prüfen, ob ihr predigt oder ob ihr schnackt. Das ist ein super Prüfstein, auch wenn es ein Narrativtext ist. Also deutlich vorlesen ist schon mal wichtig, aber wir haben ja heute auch den Luxus, dass wir einen Gottesdienstzettel vielleicht haben oder die Leute hoffentlich ihre Bibel dabei haben oder irgendwie, dass der Text auch sichtbar ist. Und dass ihr dann erklärt, was ist der Sinn, sodass die Leute verstehen, was es bedeutet. Das ist auslegende Verkündigung. Sie ist nicht, und jetzt haben wir nochmal drei Punkte zusammengefasst, sie ist nicht selektiv, sondern vollständig, haben wir eben behandelt. Auch wenn wir natürlich einen selektierten Teil predigen können nur. Aber wir gehen darüber hinaus. Sie ist auslegend, nicht einlegend. Ich lege nicht meine Gedanken hinein, sondern ich bringe heraus, was da drin steckt, was Gott dort hineingelegt hat. Und das heißt, es braucht viel Gebet, es braucht Zeit und Arbeit. Aber ich darf das mal so zeugnishaft weitergeben. Es gibt wahrscheinlich kaum eine Art von Bibelstudium, wo man selbst so tief in einen Text vordringt und so viele Ausrufezeichen über dem Kopf erscheinen. Und man kann in einer Predigt nicht alles weitergeben, was man in der Vorbereitung findet. Das ist sozusagen ein anderes Leid eines Verkündigers. Man hat so einen riesen Schatz ausheben dürfen, dank Gott. Und jetzt muss man selektieren, was gibt man davon weiter in dieser Stunde oder halben Stunde vielleicht sogar nur. Er ist erklärend, haben wir deutlich gemacht. Er ist im Sinne des Senders. Also, was will Gott? Und nochmal, nicht, was hat Gott mir jetzt so individuell, subjektiv aufs Herz gelegt, sondern was sagt der Text und der große Zusammenhang? Was ist der Sinn Gottes? Und was, nochmal, ist im Gesamtkontext des Abschnittes, des Buches, des Alten und Neuen Testaments und der ganzen Bibel? Und wichtig, das haben wir eben auch gehört, deutlich, verständlich, konkret. Auch wenn wir es manchmal gebrauchen können, diese Formulierung, bitte mit großer Vorsicht, meiner Ansicht nach. Ja, es gibt Texte, da sind auch Ausleger sich nicht einig, das ist so herausfordernd. Muss sagen, ich bin sehr überzeugt, dass das so gemeint ist. Da müssen wir demütig sein. Aber wo Gottes Wort klar ist, nicht mit meiner Meinung oder meiner persönlichen Erkenntnis nach. Wo es klar ist, sagt, Gottes Wort sagt. Und wenn du es nicht sagen kannst, bist du nicht vorbereitet. Das sollen wir sagen. Wolfgang Nessvogel hat vor einigen Jahren beim EBTC mal gefragt, als die 1-Million-Dollar-Frage gestellt wurde, was ist das Wichtigste für eine Predigt oder für einen Prediger? So ungefähr hieß die Frage. Hat er gesagt, dass hinterher möglichst wenig Fragezeichen, möglichst viele Ausrufezeichen da sind. sowas sinngemäß beantwortet. Und das ist es. Wenn die Leute nach Hause gehen und die haben 1000 Fragezeichen in der Birne, dann sagen, oh, die denken nach, das ist ja schön, aber wir sollen möglichst viele Fragen beantworten. Wenn sich 1000 neue Fragen ergeben, ist schön, aber wir sollen Fragen beantworten. Sagt es ihnen konkret, brich es so runter, ohne irgendwas zu verfälschen, möglichst so, dass es ein Kind versteht, den Kern. Wir haben bei uns in Bielefeld vor einiger Zeit angefangen, Predigt-Versteher-Fragebögen. Das heißt, die Kinder ab 7 Jahren sitzen im Gottesdienst und haben einen Fragebogen mit immer den gleichen Fragen. Angefangen, wo steht der Text, bis hin zu, was hast du gelernt über Gott, was hast du gelernt über dich, was gibt es jetzt zu tun? Und der Vorteil daran ist, man muss dafür sorgen, dass zwar nicht jeder Satz von einem 7-Jährigen verstanden wird, sonst verbiegt man die Predigt arg. Aber man muss dafür sorgen, dass die Kernaussagen von jedem Punkt von einem 7-Jährigen verstanden werden können. Und auch wenn ihr nicht 7-Jährigen Gottesdienst habt, das ist eine gute Stoßrichtung, glaube ich. Dass der Kern so deutlich ausgesprochen ist, so veranschaulicht ist, dass auch ein Kind das verstehen kann. Ja, und wie gesagt, sei konkret. Sprich nicht so von Mann und könnte und sollte, sondern du, wir, ich. Ja, wem und in welchem Rahmen sollen wir auslegen, verkündigen? Allen, immer, kurz gesagt. Also missionarisch, unbekehrten, ungläubigen, Verlorenen, in Gemeinde und geistlichen Umfeld Christen, Heiligen, Erretteten, den Kindern in der Kinderstunde oder auf den Freizeiten oder in der Familie. Dazu gehört auch, dass wir die Familien zurüsten, das zu tun, dass sie ihnen das Handwerkszeug an die Hand geben, den Jugendlichen in allen Arbeitsbereichen, den Erwachsenen in allen Arbeitsbereichen, den Senioren in allen Arbeitsbereichen. Das ist nicht ein Spezialding für eine bestimmte Altersgruppe, für einen bestimmten Anlass. Die Leute sollen nicht aus unseren Zusammenkünften, Versammlungen, Veranstaltungen hinausgehen und sagen, immerhin war ja schöne Gemeinschaft. Schön, wenn sie das auch sagen, das ist super, das sollten sie auch sagen können, ehrlichen Herzens. Aber wenn sie nichts an Inhalt mitgenommen haben und mitnehmen konnten zumindest, dann ist das schade. Auch da müsste man eigentlich sagen, da ist eigentlich was falsch gelaufen. Alles drumherum, also natürlich im biblisch prüfbaren Rahmen, ist okay. Ja klar, wir können mit der Jugend Pizza essen gehen, wir können mit der auch auf die Bowlingbahn mal gehen, das ist alles okay. Ist ja nicht böse. Aber im Fokus, im Zentrum steht das Beste. Wir sagen unseren Jungscharkindern, mit denen sind wir vorher im Wald und bauen dann was selber oder machen was selber und das macht alles viel Spaß. Und dann kommt die Bibelarbeit, weil wir sagen, bevor ihr nach Hause geht, muss der Inhalt kommen, damit ihr das mitnehmt. Und dann sagen wir, jetzt kommt das Wichtigste. Verkündigung von Gottes Wort, zentraler Teil jeder Gemeindearbeit, jeder Missionsarbeit für jede Zielgruppe. Auch wenn es praktisch unterschiedlich natürlich aussieht, wie wir es umsetzen. Aber der Kern bleibt der gleiche.